Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Jan-Martin Viada und
Patrick Honecker. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute wieder einmal zwei Kolleginnen von Jan-Martin zu Gast, eine Journalistin und einen Journalisten, die ein Buch geschrieben haben über Berlins Schuldesaster und was die Bildungspolitik daraus lernen kann. Der Buchtitel lautet Klassenkampf und die Autorinnen Susanne Fiedentus und Lorenz Marold sind heute bei uns. Hallo zusammen.
Schönen guten Tag, hallo.
Hallo Jan-Martin und Patrick.
Susanne, du bist Redakteurin beim Tagesspiegel. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, seit ich Praktikant dort war und du schon damals über Berliner Schulen berichtet hast. Das war übrigens dasselbe Praktikum, bei dem ich auch dich, Lorenz, kennengelernt habe. Damals warst du Leiter des Berlin-Ressorts. Seit 2004 bist du Tagesspiegel-Chefredakteur. Sag mal, Lorenz, ein Chefredakteur, der ein Buch über Schulen schreibt, wie ist denn das passiert?
Naja, das ist gar nicht so leicht zu erklären, aber vorab, ohne Susanne wäre ich erstens nicht auf die Idee gekommen, das alleine zu machen, und ich hätte es auch gar nicht gekonnt, aus fachlichen Gründen, auch aus zeitlichen Gründen. Und ich habe das natürlich auch gemacht aus einer Perspektive einerseits als Vater einer schulpflichtigen Tochter. Ich habe es auch gemacht natürlich als Chefredakteur, der quasi täglich mit den Bildungsthemen zu tun hat, mit den Berliner Bildungsthemen, aber auch mit den Bildungsthemen aus anderen Ländern. Und letztlich habe ich es auch gemacht als Autor des Newsletters Checkpoint, den wir täglich haben, wo wir ja quasi jeden Tag und das seit Jahren über Details und auch größere Katastrophen der Berliner Bildungslandschaft berichten. Und wir nahezu täglich uns anschauen und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wir uns dann immer wieder bestätigen, doch, das ist leider wahr, sodass wir irgendwann gesagt haben, das muss man eigentlich mal zusammenfegen, weil man vergisst ja auch viele Dinge. Und vor allen Dingen darf man aber eins nicht vergessen, und das ist ganz wichtig, man muss ja irgendwann auch mal was lernen aus diesem ganzen Krempel. Und das war der Anlass für uns zu sagen, Zeit haben wir keine, aber wir machen das jetzt mal einfach. Einfach um mal zu gucken, was kann man eigentlich lernen aus dem, worüber wir seit Jahren hier schreiben und woran sich auch seit Jahren nichts wirklich ändert.
Manchmal hat man den Eindruck, der Checkpoint wäre nur halb so dick oder halb so lang, wenn nicht die Schulen da eine große Rolle spielen würden. Das ist ja manchmal ein dankbares Thema dann auch für den Tageszeitungsjournalismus. Susanne, nach all den Jahren, die du über Bildung und Schule berichtest, was bedeutet dieses Buch für dich?
Also für mich ist es eine ganz tolle Station, mehr als eine Zwischenstation. Vielleicht ist es sogar schon so eine Art Bilanzstation, weil man ja als Tagesjournalistin jeden Tag sozusagen eine andere Sau durchs Dorf treibt und es verästelt und verzweigt und verheddert sich auch manchmal. Und es ist einfach schon natürlich eine gute Sache, wenn man dann nach 25, 30 Jahren nur sagt, so was ist jetzt eigentlich hier los gewesen? Und nochmal zurückblickt und das einfach, indem man sich auch schon mal Kapitel überlegt, einfach so ein bisschen systematisiert und einfach mal einen Pflock in die Erde schlägt und auch mal Sachen liest, die man vorher nicht gelesen hat. Ich habe zum Beispiel jetzt auch tolle Aufsätze entdeckt von der Leopoldina, von allen möglichen Leuten, auch die, von denen ich vorher wenig gehört hatte. Und dieser Zusammenmix, dieser Mix von allem hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Ich weiß ja von euch dreien, dass ihr alle so rund um Berlin oder in Berlin verortet seid. Die Frage, warum sollte sich der Rest Deutschlands für Berliner Schulchaos interessieren?
Naja, ich glaube, das ist ja in aller Munde in gewisser Weise. Wenn man auch bundesweite Diskussionen hört, kommen ja viele, benutzen dann ja auch so ein bisschen, wenn sie jemanden bashen wollen, dann holen sie einfach nur das Wort Berlin heraus und das reicht dann schon, ja. Und es ist ja eigentlich auch angemessen, dann mal zu gucken, ist es überhaupt fair? Was ist da eigentlich dran? Und mir ist zum Beispiel sehr wichtig gewesen, dass da manche Sachen einfach nicht stimmen. Zum Beispiel wird ja immer gesagt, dass Berlin ja eigentlich sich gar nicht beklagen kann und gar kein Argument hat für schlechte Leistungen, weil es ja immer die Hauptstadt sei und auch ein gewisser wirtschaftlicher Reichtum doch da ist, auch ein kultureller Reichtum da ist. Es gibt sogar Statistiken, die sagen, also die von der Armut her ist es ja alles gar nicht so schlimm, im Gegenteil. Und dann merkt man eben auch, wo die Finten bei vielen Statistiken liegen. Und dass es eben Statistiken gibt, die Berlin oben sehen, aber diese Statistiken zum Beispiel beanspruchen gar nicht den Maßstab Arbeitslosigkeit. Ja, ich frage, aber wie kann man eine Stadt beurteilen, wenn man die Arbeitslosigkeit nicht kennt, die Quote nicht kennt? Also das muss an, wenn man fair sein will, muss man das alles eben einbeziehen. Und man kann auch nicht sagen, nur weil Stuttgart mehr Schüler nicht deutscher Herkunftssprache hat, müsste Stuttgart mehr Probleme haben als Berlin. Das ist eben auch ein Unterschied, woher die Kinder kommen, ob die Eltern Arbeit haben oder nicht Arbeit haben. Und das alles wollte ich mal auf eine Waage legen.
Vielleicht noch als Ergänzung, also unser Ansatz war ja eigentlich, was können wir von den anderen lernen? Also wir sagen, wir gehen davon aus, bei uns läuft so viel falsch, dann gucken wir doch mal, wie machen es die anderen eigentlich? Und natürlich steckt da sehr, sehr viel von drin, weil es gibt fast überall natürlich Best-Practice-Beispiele aus allen möglichen Ländern. Wir haben aber festgestellt, bei den Recherchen oder auch beim Rückblick, es gibt eben auch vieles, was man von Berlin lernen kann und was auch in anderen Ländern gar nicht so gut läuft, wie man vielleicht auf den ersten Blick dachte. Das heißt, das ist keine Einbahnstraße. Das heißt, man kann das eine vom anderen abschauen und man kann auch das eine vom anderen lernen, was nicht gut läuft. Und für uns ist letztlich tatsächlich etwas rausgekommen, was von vornherein vielleicht gar nicht so unbedingt beabsichtigt war, nämlich, dass man auch mit dem Blick von außen auf das, was wir da geschrieben haben, tatsächlich jede Menge lernen kann und nicht nur wir was gelernt haben, sondern ich glaube, jeder Leser, jede Leserin aus allen anderen Bundesländern kennt Teile der Probleme, vielleicht nicht alle so geballt wie in Berlin, kennt aber Teile dieser Probleme auch für sich als Bildungspolitikerin, als Elternteil und kann daraus seine Schlüsse ziehen und vielleicht eben auch feststellen, oha, da ist ein Ansatz, der ist ja gar nicht so verkehrt, versuchen wir es doch mal so.
Ihr habt ein paar sehr schöne Bilder in dem Buch geschaffen. Unter anderem vergleicht ihr Berlin mit einem Haus. Und da heißt es so schön, ich zitiere mal, im Penthouse der Berliner Bildungspolitik sind die Aussichten prächtig. Damit meint ihr die ganzen Exzellenzuniversitäten. Doch unten haust das Schulprekariat. Das ist ja relativ drastisch, ne? Was heißt Schulprekariat?
Schulprekariat heißt in dem Sinne, dass die Politik dem Thema Schule viel zu wenig Beachtung schenkt aus unserer Sicht. Also das heißt, man schmückt sich gerne mit der Exzellenz der Universitäten und nimmt deswegen schon gar nicht mehr wirklich wahr, welche Probleme da in dem Schulbereich liegen. Und Prekariat ist schon in mehrfacher Hinsicht zu verstehen. Das geht los beim Zustand der Gebäude. Das geht los bei dem respektvollen Umgang mit denjenigen, die in diesen Schulen arbeiten müssen in erster Linie, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer. Weil wenn denen das Dach auf den Kopf fällt, ist es ein Extremschaden oder eben das Fenster. Aber wenn die den jeden Tag in vergammelte Schulen gehen müssen als ihren Arbeitsplatz, dann macht das auch was mit Menschen. Das heißt, die werden aber mit diesem Problem über Jahre, in Berlin sogar Jahrzehnte, allein gelassen. Und das heißt natürlich auch Ausstattungsfragen, das heißt aber auch pragmatische Problemlösungen. Also alles das, was man eigentlich von Politik erwartet, findet in diesem Bildungsprekariat, wie wir es hier überspitzt genannt haben, nicht statt. Stattdessen flüchtet man sich lieber eben ins Penthouse, wo der Champagner fließt und man sagt, prima, wieder ein Exzellenzwettbewerb. Und diese harte Diskrepanz, die soll das zum Ausdruck bringen, in der Hoffnung, dass sich Politik ernsthaft mit dem beschäftigt, was ja eigentlich die Basis ist für die Universitäten. Weil die Schülerinnen und Schüler von heute sollen ja die Universitäten von morgen in welcher Form auch immer bereichern.
Das ist aber ein Eskapismus, den wir in der Berliner Politik auch aus anderen Feldern kennen, ja nicht nur in der Bildung, dass man eigentlich versucht, bestimmten Problemen auszuweichen, auch abzulenken, auf andere Gebiete zu gehen. Ist das jetzt irgendwie besonders in der Schulpolitik oder ist das die Schulpolitik einfach nur ein typisches Beispiel für Berliner Politik? Also ich würde ja die These aufstellen, das ist beispielhaft einfach für die Art, wie in Berlin Politik gemacht wird, Susanne.
Naja, auf jeden Fall, was frappierend ist, ist ja der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und der trifft vielleicht auf die Berliner Politik allgemein zu. Und man wünscht sich ja sozusagen, dass es alles vom Feinsten und Besten sei und man wirklich die tollsten Ideen hat in dieser großen Stadt. Und dann, wenn es aber einfach auch so ein bisschen eigentlich öde wird, auch vielleicht langweilig. Es ist eben auch langweilig, sich vielleicht genau damit zu beschäftigen, was brauchen Schulen eigentlich. Es ist viel spannender, Träume zu entwickeln von Gleichheit und Brüderlichkeit, als zu gucken, wie kann ich jetzt in den Schulen ganz konkret dabei helfen, dass die Kinder nicht alleingelassen werden. Und diese frappierende Diskrepanz zwischen dem Wünschen und dem Können hier in Berlin, die ist eben im Schulbereich besonders anzutreffen, weil der eben auch ideologisch sehr gern überfrachtet wird.
Es gibt natürlich Berliner Phänomene, die sich auch auf das Thema Schule erstrecken. Wir bringen das gerne auf den Begriff der organisierten Verantwortungslosigkeit. Das heißt also, es gibt eine wirklich systematische Unzuständigkeit, die in Verantwortungslosigkeit abgleitet, wo jeder einen Teil eines Problems an jemand anderen überträgt.
Ein Beispiel mal vielleicht?
Also wenn wir nicht nur über Schule sprechen wollen, sprechen wir doch einfach mal über Müll in dieser Stadt. Es gibt ein Meldesystem, da kann jeder Bürger, jede Bürgerin kann sagen, da steht Schrott auf der Straße vor meinem Eingang, bitte wegräumen. Das ist mal jetzt ein Symbol für jedes Problem in dieser Stadt. Das können die Menschen in dieser Stadt melden, den Behörden. Dann geht das an eine Auflaufbehörde und die schiebt das Problem einfach nur einem weiteren Sachbearbeiter zu. Und online kann man nachlesen, erledigt. Da gibt es wirklich den Haken, erledigt. Das heißt, das Problem ist scheinbar erledigt. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie diese Stadt eben nicht funktioniert, aber wie es hier zugeht. Mhm. Ich möchte noch einen weiteren Punkt, weil Susanne hat das eben aufgegriffen. Das Ideologische, was hier drüber schwebt. Und das macht sich natürlich ganz besonders in der Schulpolitik bemerkbar. Wenn wir hier über die letzten 2 bis 3 Jahrzehnte sprechen, sprechen wir natürlich im Kern von sozialdemokratischer Bildungspolitik. Wir haben sozialdemokratische Bildungssenatorinnen hier seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Und natürlich ist der Anspruch jedes sozialdemokratischen Bildungspolitikers, jeder Bildungspolitikerin, es den Ärmsten und denjenigen, die am schwächsten sind, zu ermöglichen, eine möglichst große Teilhabe an der Gesellschaft zu bekommen. Und das bekommen sie über Bildung. Und das ist sozialdemokratische Bibel. Und das Ergebnis ist eben so verheerend, dass nun ausgerechnet diejenigen, um die sich angeblich besonders gekümmert werden soll, am schlechtesten abschneiden. Und diese Diskrepanz ist auch einer der Trigger gewesen für dieses Buch, um nochmal nachzugucken, wie kann denn das eigentlich sein, dass das Wollen und das Werden so dermaßen auseinanderlaufen.
Da würde ich auch vielleicht ganz gerne nochmal 2 konkrete Beispiele nennen, die so die Fallhöhe auch zeigen, nochmal zum Thema eben Anspruch und Wirklichkeit oder auch organisierte Unzuständigkeit. Einmal, man hat ja gemerkt, dass die Kinder, die in der Schule nicht gut zurechtkommen, von Anfang an, dass sie zum Großteil nicht im Kindergarten waren. Und darum hat Berlin vor 15 Jahren ein Gesetz gemacht, dass diese Kinder, die anderthalb Jahre vor der Einschulung ganz schlecht Deutsch sprechen und auch ansonsten sich schlecht zurechtfinden, also keine Mengenvergleiche haben, sich schlecht bewegen, ja, die müssen in die Kita, das ist Gesetz. Ja, und jetzt stellt sich nach 15 Jahren heraus, dass diese Kinder nur zu einem Bruchteil aber in dieser Kita gelandet sind, weil letztlich keiner aufgepasst hat, dass die Kinder, die eingeladen wurden zum Sprachtest, auch zum Sprachtest gekommen sind. Und die Kinder, die zum Sprachtest gekommen sind und kein Deutsch kannten, die wiederum wurden dann nicht in die Kita geholt, weil es nicht genug Kita-Plätze gab. Das heißt, das ist besonders frappierend und besonders grauenhaft eigentlich, dass die ungefähr 5% der Kinder, die wirklich ganz eindeutig von Anfang an keine Chance in der Schule haben und für die es ein Gesetz gab, ja, diese Kinder sind aus Dickfälligkeit, aus Faulheit, aus Gleichgültigkeit, aus wegen des Ämterwirrwarrs und der 2 Berliner Instanzen, eben Land und Bezirk, einfach auf der Strecke geblieben. Das ist besonders grauenhaft. Und das andere Fallbeispiel, an dem man das gut festmachen kann, wie das alles sich verzettelt und nichts vom Anspruch übrig bleibt, ist der Lehrermangel. Das heißt, die Idee der Sozialdemokratie, dass Lehrer nicht mehr verbeamtet werden sollten, dieses Ziel was ja auch meines Erachtens richtig und gut war, ja. Dieses Ziel aber, das wurde eben über das Wohlbefinden der Berliner Kinder gestellt, weil letztlich die Brennpunktkinder, um die es ja, das hatte Lorenz ja gerade nochmal wieder gesagt, um die es ja der Sozialdemokratie besonders geht, genau, die haben jetzt prozentual die wenigsten ausgebildeten Lehrer. Und da zeigt sich eben, dass die Ideologie im Prinzip oder der Überbau oder der Anspruch im Prinzip überhaupt nichts wert ist, wenn man es nicht durchzieht. Und am Ende bleibt dann wirklich sehr wenig für diese Kinder übrig.
So, und dann habt ihr auf der einen Seite die Ideologie, auf der anderen Seite haben wir diese organisierte Verantwortungslosigkeit oder die Langsamkeit. Beides kommt zusammen, verbindet sich zu einem Berliner Besonderen. Und dann habt ihr dem Ganzen, dem Buch, den Titel Klassenkampf gegeben. Wer kämpft denn da dann genau gegen wen?
Naja, das ist natürlich in der Doppeldeutigkeit durchaus gewollt, weil es gibt in der Tat lang verwurzelte Abscheu in Berlin, sich zu vergleichen, besser zu sein, besser zu werden. Das heißt, es wird viel mehr Wert gelegt, dass möglichst alles gleich ist und daraus entsteht einfach nichts Gutes, sondern letztlich sinkt das Niveau insgesamt. Das heißt also, das ist der Antrieb dafür, möglichst wenig zu kontrollieren, ob tatsächlich Projekte, die man einleitet, Maßnahmen, die getroffen werden, auch wirken. Das heißt also, es gibt eine Scheu davor, sich zu messen, sich kontrollieren zu lassen. Das wird oft unterlaufen. Und das ist natürlich ideologisch bedingt und deswegen ist es auch ein Klassenkampf. Der findet in der Klasse statt, aber der hat schon etwas damit zu tun, dass man jegliche Elite einfach verabscheut und daraus erwächst eben auch dieser Titel Klassenkampf. Es ist quasi ein wirklich alter Kampf, der da geführt wird auf dem Rücken der Kinder in diesen Schulen.
Leistungsfeindlichkeit, Unlust zu kontrollieren, das sind jetzt alles Dinge, die ihr jetzt mehr oder weniger den Sozialdemokraten unterstellt. Olaf Scholz hat mal Anfang 2000 ja gesagt, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten haben. Ist es das Gefühl auch so ein bisschen, dass die Ideologie, die dahinter steckt, eigentlich eher, wir wollen hier kontrollieren und möglichst wenig Aufregung herstellen, aber gleichzeitig wollen wir gar nicht großartig das System verändern?
Das kann man vielleicht so allgemein nicht sagen, weil es ja auch innerhalb der Sozialdemokratie unendlich viele verschiedene Strömungen gab und gibt. Und wir haben in Berlin auch Bildungssenatoren gehabt wie Jürgen Zöllner, die sehr gute Ideen hatten, auch sehr gute Sachen umgesetzt haben, zum Beispiel die Abschaffung der Hauptschule, und die trotzdem auch Anspruch hatten. Also Zöllner war immer auch der Meinung, dass man auch Gymnasien haben sollte für leistungsstarke Kinder. Er hat immer gesagt, sein beliebtes Bild war, wenn ich also eine Bundesliga-Mannschaft im Volleyball habe, hat es keinen Sinn, diese Volleyballspieler der Bundesliga eben mit jemandem trainieren zu lassen, der den Ball nicht halten kann. Ja, so, das heißt, die Bandbreite, die ist doch sehr groß. Und dann haben wir den Teil der Sozialdemokratie, das hat Sibylle Volkholz auch in unserem Buch so gesagt, die sagt, keiner darf lernen, was nicht alle lernen, was nicht alle lernen können. So eine Neiddebatte, die ja auch geführt wird. Und also ich, zwischen diesen Polen befindet sich das wahrscheinlich das Ganze. Und ich meine, dass man diese Sozialdemokratie in dem Zusammenhang anspricht, ist ja eigentlich auch klar, für uns klar, weil eben hier jetzt im 26. Jahr eine Sozialdemokratin die Bildungspolitik macht als Bildungssenatorin. Das heißt, die SPD hat sich diesen Schuh halt immer angezogen und anziehen wollen.
Zöllner wird ja oft so ein bisschen hinterhergeweiht von leistungsorientierten Kreisen. Ich meine, der war ja auch Professor. Ist das dann so ein bisschen das Petitum von euch für eine Meritokratie? Sollen dann doch diejenigen entscheiden, auch besser in Berlin, die besser ausgebildet sind, weniger als die Ideologen?
Das kannst du mal weder bejahen noch verneinen. Auf jeden Fall ja, nicht die Ideologen, aber es gibt ja auch Nicht-Akademiker oder es gibt auch Nicht-Professoren, die trotzdem keine Ideologen sind. Also man kann jetzt nicht sagen, ent oder weder, sondern ich glaube, dass der Sozialdemokratie es auf jeden Fall oder der Bildungspolitik besser gesagt es gut tut, so wenig wie möglich Ideologie aufgestülpt zu bekommen. Man muss einfach gucken, was brauchen die Schulen, und das Wunschdenken, wohin das führt, das haben wir ja gesehen jetzt im Fall der Verbeamtung. Das heißt, man hat sich gewünscht, dass Lehrer auch ohne Verbeamtung glücklich sein sollen. Und sie waren das aber einfach nicht. Man hat es sich aber so gewünscht, dass man sich das einfach jetzt mal 18 Jahre angeguckt hat. Und am Ende ist Berlin das Land, das die wenigsten Lehrer hat. Und das ist nochmal nachgewiesen, dass Kinder in Klassen mit nicht ausgebildeten Lehrern weniger lernen. Das heißt, da hat sozusagen die Ideologie oder der Grundgedanke, Lehrer dürfen nicht verbeamtet werden, hat alles kaputt gemacht.
Jetzt habt ihr ja nach 190 Seiten Bildungsdesaster auch nochmal 50, 60 Seiten Wege aus demselben drin im Buch. Was sind denn die Wege? Also wie kann man denn dieses Problem lösen? Ihr habt auch gesagt, man kann viel von Berlin lernen. Was denn zum Beispiel, wo ist denn der Ausweg?
Von Berlin lernen, man kann auch von Berlin lernen.
Man kann vor allem aus Fehlern lernen. Ne? Das ist ja ist schon mal das Schönste, was man machen kann.
Also macht auf keinen Fall das, was Berlin macht, dann wird es schon gut.
Nee. Also das muss man schon auch differenziert sehen. Also wir hatten ja auch in Berlin in dem letzten Amtsjahr der vorherigen Senatorin Sandra Scheres, gab es den Versuch, den sie eigentlich am Anfang hätte starten sollen, nämlich das alles mal wirklich von Expertinnen und Experten untersuchen zu lassen, die berühmte Köller-Kommission, die sich ja genau angeschaut hat, was in Berlin läuft, was falsch läuft und welche Schlüsse man ziehen kann. Das Erstaunliche ist ja, dass in diesem Gutachten der Kommission ja relativ viel drinsteht, was Berlin eigentlich im Ansatz richtig macht, aber dann in der Umsetzung versemmelt. Das heißt, das hat natürlich was mit dem Thema Lehrermangel zu tun. Susanne hat das eben erwähnt. Also, dass in Berlin Reisekaufleute Geografie unterrichten müssen, ist eine dieser kuriosen Folgen. Und dass durch die Unis gefegt wird und gesagt wird, wie lautete die Parole gleich noch, wo sie die Studis irgendwie schon zum Unterrichten bringen wollten.
Unterrichten statt
Kellnern. Unterrichten statt Kellnern. Also, wo schon im Ansatz klar ist, es geht hier nur noch darum, die schlimmste Not wenigstens halbwegs zu vertuschen. So, das hat auch was mit dem Thema komplett verschlafene Digitalisierung zu tun. Das ist kein Schulthema in Berlin, sondern es ist ein grundsätzliches Problem in Berlin, aber natürlich auch anderswo. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, wie man es einfacher machen kann. Und natürlich ist die Zeit, wenn wir bei dem Thema Digitalisierung bleiben wollen, in Berlin insofern stehen geblieben, als der berühmte Physiklehrer, der in seiner Freizeit drei Kabel zusammenlötet, immer noch der IT-Spezialist der Schule ist. Und das ist natürlich ein Zustand in der heutigen Zeit, das ist völlig absurd. Oder auch IT-Lösungen zu implementieren und dann einen Support anzubieten, der einmal in der Woche 3 Stunden Zeit hat.
Wo sind denn jetzt die Auswege? Also was muss passieren?
Man muss erstmal offen sein für tatsächlich den Blick nach draußen. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Jena. Die Stadt Jena hat eine ganz großartige Tradition bei Bildungsreformen. Die sogenannte Jena-Planschule kam dort her, die Peter-Petersen-Schulen. Das heißt, inklusives Lernen wurde dort ausprobiert, jahrgangsgemischtes Lernen. Und Jena hat sich nach der Wende auf diese Reformen, dieses Schulreformerische der 20er Jahre besonnen und hat versucht, in einem sozialen Brennpunkt die Schulen neu aufzustellen, weil es dort eben auch eine Schule gab, die irgendwie kurz vorm Ende war. Wobei diese Schule, die kurz vorm Ende war, einfach noch einen Glanz hatte im Vergleich zu unseren Schulen, die am Ende sind. Ja, da gab es noch tolle Projekte eigentlich, ja, die haben noch Wettbewerbe gemacht, also eigentlich gar nicht so schlimm im Vergleich zu Berlin. Und trotzdem haben sie diese Schule einfach dicht gemacht. So, das heißt, diese Schule wurde geschlossen, die Schüler wurden verteilt, die Lehrer wurden verteilt. Und dann wurde nach einem Jahr dieses Gebäude wieder neu bezogen und es ist gut gewesen. Es ist jetzt viele Jahre her, es hat geklappt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, es ist gut gewesen. So in Berlin werden sofort die Hände gehoben und so, nein, das geht ja gar nicht. Und also Schulen werden ja gar nicht geschlossen, ja. Das heißt, lieber werden eben hier tausende Kinder jeden Tag in Schulen geschickt, die ihnen nachweislich nicht gut tun. Nachweislich. Also man kann die Schulinspektionen anschauen, man kann gucken, wie viel Prozent der Schüler haben keinen Abschluss. Das heißt, jeder beliebiger Mensch würde sofort sagen, schon am Schultor, nein, hier darf kein Kind rein. So. Und stattdessen werden aber jeden Tag tausende Kinder in eine dieser Berliner Schulen gejagt, Und keiner kommt auf die Idee, irgendwann mal einen Schlusspunkt zu setzen und sich nicht 20 Jahre anzuschauen, dass da ein Drittel keinen Abschluss kriegt. Und diese Kraft, die kann man tatsächlich vielleicht wirklich aus anderen Ländern ziehen. Ich finde den, natürlich hat Berlin nicht alles falsch gemacht. Ganz kurz mal das Nebengleis beschreiben. Stichworte Inklusion, Stichwort Ganztag, Stichwort Mehrsprachigkeit, Stichwort Europaschulen. Da hat Berlin ganz großartige Sachen auf die Reihe bekommen. Aber das reicht eben nicht. Und nochmal zum Thema SPD. Wir machen ja kein sozusagen plattes SPD-Bashing, weil wir immer wieder nach Hamburg gucken. Und Hamburg ist eben eine Stadt, die seit Jahrzehnten ja mit kurzen Unterbrechungen von der SPD regiert wurde. Wir haben auch jetzt wieder einen SPD-Bildungssenator, Thies Raabe. Und die machen eben unendlich viel richtig. Die haben eben 2008 gesagt, wir brauchen einen Breitbandanschluss an den Schulen. Und seit 2015 oder so hat jede Schule in Hamburg Breitbandanschluss. Ja, die kriegen das einfach organisiert. Die haben ein Berufsbildungsinstitut. Wunderbar. Das hat Berlin versucht nachzumachen. Hat nicht geklappt. Das heißt, es geht. Auch Sozialdemokratie zeigt, es geht. Aber Berlin schaut sich das nicht richtig an. Berlin ignoriert auch sehr gute Schulen hier in der Stadt. Die kriegen Besuche aus Mexiko und aus Kanada, diese Schulen. Aber sie werden nicht von der hiesigen Schulpolitik ernst genommen. Es gibt auch keinen Berliner Schulleiter, der mal schaut, ja, wie machen die das eigentlich? Das ist einfach so fast schon unerklärt. Das ist ein Phänomen, dass man einfach nicht mit Fehlern konfrontiert werden will und einfach nicht besser werden will, weil das Geld läuft weiter. Und dann geht man eben nachmittags nach Hause und ist frustriert.
Das ist man in Berlin ja auch so gewohnt, dass das Geld immer irgendwie gekommen ist, damals noch in dem alten Status, als es noch nicht die Wiedervereinigung gab. Und natürlich ist Hamburg eine sehr stark bürgerinnenorientierte Stadt, mit anderem Patriziat, das sich da vielleicht anders einsetzt als das traditionell etwas, wie soll man sagen, etwas schmuddeligere Berlin. Aber jetzt mal von dieser Frechheit
redet abgesehen. Redet ihr nicht Berliner, würde ich sagen.
Ja. Jetzt aber eine Frage noch, weil das so schön ist, das Thema Digitalisierung. Da gibt es dieses tolle Beispiel, dass Berlin auch noch Dauerstellen hat für Menschen, die vervielfältigen. Ist es wahr?
Ja, ja, das wird ständig im Amtsblatt ausgeschrieben. Also das ist ein Klassiker hier. Also der Vervielfältiger ist ein Job, auch in der weiblichen Form die Vervielfältigerin, die regelmäßig ausgeschrieben werden. Und die haben nichts anderes zu tun, als genau das, was dieser Job halt aussagt. Aber darüber kann man sich natürlich auch leicht lustig machen. Digitalisierung ist ein Thema, mit dem sich alle ein bisschen schwer tun. Und auch es oszilliert auch immer zwischen den Extremlösungen, entweder eine Lösung für alles und alle gleich oder jeder macht das, wie es auf ihn am besten passt. Auch da gilt eigentlich, was eine Schlussfolgerung aus unserem Buch grundsätzlich ist. Es macht schon Sinn, Lösungen zu suchen, die für möglichst viele passen. Aber es muss Flexibilität da sein, um auch individuelle Lösungen möglich zu machen. Und das gilt fast für alle Problemfelder, die wir entdeckt haben. Das gilt für die Lehrerausbildung, das gilt für den Schulbau. Auch ein Thema, wo wir zwei Extrembeispiele haben, nämlich Berlin, wo es ganz besonders schlecht gelaufen ist, und Hamburg, was eigentlich ein Vorbild ist, wo es sehr, sehr gut gelaufen ist. Das gilt aber auch für alle anderen Problemfelder, die wir da aufzeigen. Rein ein bisschen mehr in den Pragmatismus und raus aus dieser Sucht, möglichst alles gleich machen zu wollen und möglichst gleich bewerten zu wollen.
Wer soll denn eigentlich euer Buch lesen? Also für wen habt ihr das geschrieben?
Ehrlich gesagt, alle, die irgendwie mit dem Thema Schule zu tun haben. Das fängt natürlich an bei der Bildungspolitik. Das geht natürlich weiter zu den Pädagogen, Pädagoginnen. Eltern, die betroffen sind, auch Schüler durchaus. Aber jeder, der Verantwortungsgefühl hat für das, was die Zukunft dieses Landes betrifft, kann dort erstens sehen, was läuft schief, und zweitens auch sehen, was muss eigentlich passieren, damit es besser geht. Auch weil das Stichwort gerade nochmal fiel, das Thema Geld. Es ist ja unser aller Geld, was investiert wird in Bildung. Und in Berlin wird gar nicht mal so wenig Geld in Bildung investiert. Da wird es mit beiden Händen rausgeschüttet. Es ist ein Gießkannenprinzip sondergleichen, das keine Rücksicht darauf nimmt, ob der Begünstigte, die Begünstigte ein wohlverdienendes Ehepaar ist oder ein eher armeres. Es gibt halt kostenloses Mittagessen. unter anderem. Und auch das ist ein Punkt, der uns wichtig war, dass wir rauskommen aus dieser Schleife. Wir schütten einfach Geld drüber und tun so, als ob wir uns ja sehr engagieren als Politik. Aber es kommt eben nicht dort an, wo es wirklich gebraucht wird. Also dieses gezielte Investieren in Ideen, in Projekte, das ist auch etwas, was wir in diesem Buch darlegen, was deutlich verbessert werden muss.
Das Buch ist jetzt draußen. Sag noch mal was, wo kriegt man das?
Also ehrlich gesagt, überall. Ja, man kann es online jetzt schon bestellen und es wird natürlich in jeder Buchhandlung zu kriegen sein. Das wird schon breit ausgelegt. Es ist ein Suhrkamp-Buch. Suhrkamp ist sowieso ein super Verlag, ist sehr um dieses Buch bemüht, weil eben die Verantwortlichen bei Suhrkamp, die uns ja auch ein bisschen gedrängt haben, jetzt macht das Buch doch mal, auch wenn ihr keine Zeit habt, das ist wichtig, die haben auch Kinder im schulpflichtigen Alter und die ärgern sich und die kommen auch aus verschiedenen Bundesländern und die wissen, dass es auch da nicht besonders gut lief und die haben gesagt, Mensch, es muss doch mal vorangehen und die unterstützen dieses Buch auch wirklich hervorragend. Also deswegen würde ich sagen, man wird ihm hoffentlich demnächst nicht aus dem Weg gehen können.
Klassenkampf von Susanne Fiedentus und Lorenz Marold. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns seid und wart. Ja, Patrick, und am Ende haben wir immer noch mal unseren Bildungsfunfact.
Genau, und vielleicht machen wir mal einen Funfact, der zu Berlin passt. Das wäre doch auch gar nicht schlecht. Nämlich, was finde ich ein relativer Funfact ist, dass Berlin die Wartefrist jetzt für verbeamtete Lehrkräfte abschafft, die aus anderen Bundesländern nach Berlin kommen oder in die Hauptstadt zurückkehren. Also das ist ja schon irre, weil es so war bislang, dass man mindestens 5 Jahre in einem anderen Bundesland verbeamtet gewesen sein musste, um als Beamter im Berliner Schuldienst übernommen zu werden. Also auch ein Wahnsinn des Systems, der jetzt, fröhliche Nachricht, abgeschafft wird. Damit unser Bildungsfunfact mit ganz konkretem Bezug auch zu dem Buch, was veröffentlicht worden ist. Ich sage nur, wir werden auf alle Fälle weiter an diesen Themen dranbleiben und freuen uns natürlich auch, wenn es wieder weiteren Anregungen, Tipps, Kritik für unseren Podcast gibt. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich ganz herzlich auch bei unseren Gästinnen und sage Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, tschüss.